Es war die dunkelste Zeit eigentlich in der Geschichte der Menschheit oder eine der dunkelsten Zeiten, die Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg, wo der Boden der Menschlichkeit unter den Füßen weggebrochen ist. Tausende von Menschen sind umgekommen, sind misshandelt worden in diesen Lagern, und inmitten dieses Grauens fand ein Mann eine kraftvolle Wahrheit, das auch sein Leben verändert hat und auch seine berufliche Weiterbildung. Diese Wahrheit lautete: Wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Das klingt etwas komisch. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Es war Viktor Frankl, der in zwei Konzentrationslagern gefangen genommen wurde, deportiert wurde und dort unter unmenschlichen Bedingungen begann zu leben und zu beobachten, wie andere Mithäftlinge, die in der gleichen Situation waren, sehr unterschiedlich auf die gleichen Bedingungen reagierten. Menschen, die am Leben blieben, und Menschen, die in der Haft starben oder die diese Haft zum Tode führte. Frankl war nicht nur Arzt, sondern er war in dem Moment ein Mensch, der das Leid hautnah miterlebte und erahnen konnte, welche Faktoren Menschen am Leben halten in so einer unglaublich schwierigen Zeit. Da gab es also diese eine Gruppe, die dieses Leben in diesem KZ hatte und keine anderen Ausweg mehr sah. Kein Blick über die Mauern, sondern kein Morgen hatte, sondern einfach nur sagte: Wir sind hier, wir werden vergehen, es wird uns niemand helfen. Und diese Menschen, die teilweise in kürzester Zeit starben, obwohl sie keine Vorerkrankungen hatten. Aber sie hatten eben keinen Grund mehr, weiterzuleben. Und dann gab es da noch eine andere Gruppe. Diese Menschen hielten an einer Hoffnung fest und sie sagten, sie hatten einen inneren Zweck, der sie aufrecht erhielt, auch wenn sie körperlich und geistig am Ende schienen. Und ein besonders bewegendes Ereignis ereignete sich, als Frankl in einem Moment völliger Erschöpfung und auch Depression in der Dunkelheit plötzlich an seine Frau dachte. Die war ebenfalls im Konzentrationslager und er wusste nicht, ob seine Frau überhaupt noch am Leben war. Aber die Verbindung, die gemeinsame Liebe, die sie zueinander teilten, sagte er im Nachhinein, hielt ihm einen Funken Hoffnung, der ihn weitermachen ließ. Und er erinnerte sich daran, dass er nicht nur für sich selbst überlebte, sondern auch für sie. Und Frankl war sich sicher, die Menschen, die hier in diesem Lager überleben, waren die, die an eine Welt außerhalb dieses Lagers glaubten. Die dachten, es gäbe noch was außerhalb dieses Lagers und jemand würde sie dort rausholen. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Frankl überlebte dieses Konzentrationslager und wurde zu einem der bedeutendsten Denker im 20. Jahrhundert, hat bedeutende Bücher geschrieben, war Neurowissenschaftler und lehrte eben die Welt, dass Hoffnung nicht nur irgendwie eine Option ist, sondern wirklich ein Lebenselixier von Menschen ist. Und heute Morgen soll es auch um die christliche Hoffnung gehen. Nicht nur um eine Hoffnung außerhalb von irgendwelchen menschlichen Grenzen, sondern eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Es können sowohl Leute, die ganz normal in der Welt arbeiten und als Ärzte arbeiten, können das bezeugen, wie wichtig die Hoffnung ist. Und ich glaube, noch mehr würde man denken, dass wir als Christen diese Hoffnung in uns tragen, aber auch genauso brauchen. Und so spricht Paulus hier im 1. Thessalonicher Brief genau über diese Hoffnung, über die es heute geht. Kannst du die Präsentation anmachen von mir? Das wäre top. Genau, die Auferstehungshoffnung stärker als der Tod. Ich möchte diesen Text erstmal lesen. Ich hole mal kurz mein Handy. Einen Moment. Tod Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel her herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für alle, für immer bei ihm sein. Ja, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ihr seid mitten in dem Brief drin und ich muss euch wahrscheinlich zu dem Kontext gar nicht viel sagen, aber dieser Thessalonicher Brief, älteste Schrift im Neuen Testament, von Paulus, zweite Missionsreise gegründet, erlebt etwas, was wirklich für ihn auch schmerzlich ist. Er gründet eine Gemeinde und muss nach wenigen Wochen dort aufgrund von Bedrängnissen weiterziehen, obwohl er eigentlich noch so viel zu lernen hätte, diese jungen Christen, die jetzt zusammenkommen. Und er zieht weiter und zieht weiter, schickt Mitarbeiter zurück und der Mitarbeiter berichtet ihm, wie es ihnen geht. Und so veranlasst ihn das, einen neuen Brief diesen Brief zu schreiben und zu sagen, es gibt noch so viel für euch zu sagen. Es gibt noch so viele Fragen, die ihr habt und ich möchte euch gerne einige davon beantworten. Und die Gläubigen, die hatten eine so dringende Frage. Die hatten nämlich die Frage danach, was passiert eigentlich? Jetzt sind wir hier, als Christen kommen wir zusammen und wir erwarten unseren Herrn, der kommt und der uns mit sich zieht in den Himmel. Und jetzt passiert es, dass in dieser jungen Gemeinde Menschen sterben. Und das ging nicht in die Köpfe. Weil diese Naherwartung von Jesus, die wahrscheinlich Paulus auch hatte, die war so in den Köpfen verankert, dass sie das nicht miteinander verbinden konnten. Sagen, was ist denn jetzt eigentlich mit denen? Haben die einen Nachteil, wenn sie nicht miterleben, dass Jesus wiederkommt? Und sie hatten wirkliche Angst um diese verstorbenen Gläubigen, was mit ihnen passiert. Und deswegen schreibt er diesen Brief oder zumindest behandelt eben auch dieses Thema. Und der erste Punkt, den ich mit euch behandeln möchte, ist das Thema, Christen dürfen trauern mit Hoffnung. Wisst ihr, wenn man selbst nicht in der Trauer steckt, dann fällt es einem manchmal selbst schwer, auch emotional jemandem zu begegnen, der das gerade hautnah miterlebt. Und für mich, meine Frau hat ihre Schwester mit 21 Jahren verloren, der völlig unbekümmert erstmal im Leben stand, wird auf einmal so hineingeworfen in Trauer und weiß gar nicht, wie man damit umgeht. Und weiß gar nicht, wie man richtig trauert. Und da gibt es schnell Ratschläge, die auch sehr hart sein können. Wenn du Gott liebst, dann wird dir alles schon zum Besten dienen. Die Zeit heilt alle Wunden. Und das kommt nicht von irgendwelchen Leuten, sondern das kommt von lieben Geschwistern, die vielleicht aber gar nicht wissen, wie sie jemanden im Trauer wirklich für sie da sein können und wie sie wirklich Gewinn bringen oder ja, in einer guten Art und Weise ihnen begegnen können. Ich möchte da gar keinen Vorwurf machen. Und doch dachte ich mir, es gibt so viel mehr. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass es dem anderen dann wieder gut geht. Aber ich möchte ja irgendwie auch trösten. Ich möchte Anteil nehmen. Und das bedeutet für mich eben nicht zu schnell damit zu sein, zu sagen, das wirst du schon wieder überwinden oder das ist so eine Phase und das ist ganz normal, sondern wirklich zu sagen, ich möchte einfach mal mit einsteigen und das passiert nicht in der Gegenwart von einem Trauernden, sondern wenn ich zu Hause bin und irgendwelche Nachrichten höre von lieben Geschwistern aus meiner Gemeinde, dann will ich mich einfach hineinversetzen können. Und ich will es zulassen, dass es auch in einer gewissen Weise zu meinem Leid mit wird. auch wenn ich das keinen Anspruch habe, das in der gleichen Weise zu fühlen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher, das ist ja das Schöne, wenn man so lange Autofahrten hat, einen Podcast gehört von einem Notfallseelsorger, der selbst 10 Jahre lang Pastor war. Und der erlebte etwas, das fast unerträglich ist. Der innerhalb von 10 Tagen vollweise wurde, verwitwet oder Witwer wurde, seine Frau verlor und nun 4 kleine Kinder großzog. Und der arbeitslos war aufgrund von der Erkrankung seiner Frau und der sich daran erinnerte, was seine Frau ihm noch gesagt hatte, als sie noch gesund war. Er sagte, uns kann alles passieren, aber die Familie kann uns niemand nehmen. Und er sagte, wie weh tut das, wenn es nicht nur jemand anderen trifft, sondern in der eigenen Familie. Wie weh tut das, wenn ich selbst keinen Ausweg mehr sehe und wenn ich hadere mit dem, was ich so fest geglaubt habe. Und ich glaube, deswegen ist der erste Punkt ganz wichtig. Menschen, die in Trauer sind, die im Hier und Jetzt leben, die denken vielleicht nicht an die Zukunft, sondern die leben im Hier und Jetzt. Und vielleicht ist es schon mal gut zu wissen, dass Trauer komplett angebracht ist. Und es ist etwas Göttliches. Jesus, obwohl er weiß, dass er seinen Freund Lazarus wieder zum Leben erweckt, der kürzeste Satz im Neuen Testament, Jesus weint. Er weinte, als er diese Nachricht hörte. Obwohl er weiß, dass er ihn wieder auferwecken wird. Jesus weint. Er hat Mitgefühl. Deswegen denke ich, Trauer ist nicht nur erlaubt, sondern es wäre fatal und wirklich unchristlich zu sagen, so von wegen, komm mal wieder klar auf dein Leben. Wenn du auch an Gott glaubst, dann darfst du vielleicht trauern, aber vielleicht nur in einem gewissen Maß, was gut für dich wäre. Oder in einem gewissen Maß, was angebracht ist. Und trotzdem ist unsere Trauer, glaube ich, anders. Nicht nur trotzdem, sondern wie schön ist das, sondern es ist eine Trauer mit Hoffnung. In einem Kommentar sagte ein Pastor mal, der auch gefragt wurde, als seine Frau gestorben ist, wie ist es denn, dass du deine Frau verloren hast? Und er sagte, ich habe meine Frau nicht verloren, sondern sie ist verstorben und wir werden uns wiedersehen. Ich habe nicht etwas verloren, sondern ich werde sie wiedersehen. Und das ist eine Hoffnung, die im Hier und Jetzt greift und die ich jedem von uns wünsche, die nicht nur irgendwie für die Zukunft relevant ist, sondern die hier im Hier und Jetzt etwas Wunderbares ist. Die Grundlage unserer Hoffnung, und das ist wirklich die Grundlage unseres ganzen Glaubens, das sehen wir in 1. Korinther 15, wo Paulus das argumentiert, ist, wie wichtig es ist, diese Hoffnung in einem historischen Ereignis zu sehen, nämlich das, was wir bald feiern, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das lässt diese Hoffnung zu einer Gewissheit werden, nämlich sie basiert auf einer Tatsache, dass Jesus, den wir verehren, unser Gott, er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und wenn wir eine davon wegnehmen, wenn wir das anzweifeln und sagen, ist Gott wirklich auferstanden und ist er wirklich gestorben oder haben sich die Jünger das vielleicht nur ausgedacht, dann bröckelt wirklich das ganze Fundament unseres Glaubens. Es wäre bedeutungslos, unser Glaube, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben würden. Deswegen, unsere Hoffnung steht auf festem Grund. Es ist nicht etwas Vages, sondern es hat einen festen Grund in der Auferstehung von Jesus. Und dann lesen wir weiter in Vers 15, Vers 17 etwas, wo wir sagen können, wow, unsere Sehnsucht wird gestillt trotz offener Fragen. Und ich bin heute Morgen jetzt nicht hier, um irgendwie über Endzeitmodelle mit euch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr auch damit aufgewachsen seid. Ich kenne hier noch die finale Bücher, Projektion J, oder das war früher von Gerd Medien, glaube ich. Da ging es darum, was passiert, wenn die Christen entrückt sind. 2/3 der Menschen sind weg, ein Flugzeug, auf einmal ist kein Pilot mehr da. Was ist passiert? Wie gehen die Leute damit um? All das, was in diesen Büchern und später auch Filmen mit Nicolas Cage und so weiter, Left Behind, was da dargestellt wird, es wird nicht beantwortet hier in diesem Text. Und man kann sich gerne darüber unterhalten und irgendwelche Theorien auch aufstellen, aber ich sag mal, in der EG wahrscheinlich gibt es 3-4 verschiedenste Ansichten, und neben dem, dass das vielleicht für manche interessant ist, glaube ich, ist das Wichtige, was hier in unserem Text uns ganz viel, viel deutlicher entgegenkommt, nämlich unsere Hoffnung, die wir haben sollen, die gegründet ist in der Auferstehung Jesu. Und dass wir wissen, dass egal wie, was, in welchem Ablauf, wann passiert, dass etwas kommt, was all unsere Sehnsüchte stillen wird, trotz offener Fragen. Wir haben das hier in Vers 15. Da heißt es: Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Also Paulus sagt jetzt hier, das ist jetzt nicht mein Wort, ne? Sondern ich möchte unter Berufung auf ein Wort des Herrn euch das mitgeben. Das ist autoritativ nochmal eine Schippe drauf, wo er sagt, also wirklich, mir geht es nicht darum, hier eine These mal in den Raum zu werfen. Es ist nicht mein persönlicher Ratschlag an euch, wie er das manchmal ja auch sagt, dass er da keine Offenbarung vom Herrn hat, sondern dass es seine persönliche Ansicht ist. Und hier sagt er, wie auch immer dieses Wort zum Herrn zu ihm kam, ja, ob das durch einen Augenzeuge kam oder eine persönliche Offenbarung von Gott war, aber es gibt keine Benachteiligung zwischen lebenden und schon gestorbenen Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der erste Punkt. In Vers 16 und 17 sehen wir noch weitere Punkte. Da heißt es, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Und es wird laut, es wird etwas ertönen. Und es ist etwas, nichts Geheimnisvolles, sondern es ist etwas anscheinend Öffentliches. Ja? Und Jesus wird, oder der Herr selbst wird kommen. Und dann werden die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, und danach auch wir, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind. Und wir werden mit ihnen zusammen den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und wir werden für immer bei ihm sein. So wie das früher war, wenn eine Armee mit dem König, eine siegreiche Armee zurückkam und das Volk ihnen entgegenkam, so empfinde ich es auch, dass der König der Welt uns entgegenkommt und wir ihm entgegengerückt werden sozusagen, gar nicht entgegen, wie sollte man es auch machen, aber das ist unser Ziel, nicht in irgendeine himmlische Sphäre einfach nur, um da zu sein, sondern einen konkreten Punkt, wir sehen, wir werden mit dem Herrn zusammen sein für ewig. Trotz vielleicht offener Fragen, die bleiben, wie, wann, was wird genau passieren, aber diese Hoffnung, die soll uns niemand nehmen können, selbst wenn wir an manchen Punkten noch offene Fragen haben. Niemand wird benachteiligt. Und dann der letzte Punkt. Wir werden, oder da heißt es, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist unser Auftrag, diese Hoffnung zu verbreiten. Ich glaube, dass es etwas Wunderbares sein wird, wenn wir auf einer neuen Erde, einem neuen Himmel sein werden. Und ich freue mich wirklich auf diesen Himmel. Ich freue mich wirklich auf diese Begegnung mit Gott, obwohl ich so viel Schönes hier auf dieser Erde erfassen darf. Als die Schwester meiner Frau starb, da dachte ich so, wir sind die Einzigen gerade, die um sie trauern. Weil ich sage es nur mal so hypothetisch, selbst wenn sie zurückkommen könnte. Sie hat alles, wonach sie sich sehnt. Sie wird Gott sehen. Die Einzigen, die trauern und die trauern dürfen, sind wir, weil wir haben einen lieben Menschen verloren. Aber wie schön ist das, dass wir sagen, es wird nicht nur irgendwie weitergehen oder vielleicht auch nicht im Sterben, nach dem Sterben, sondern diese Hoffnung ist real. Gott sagt uns ganz genau und ganz klar, was kommen wird. Und so ist es unser Auftrag und nicht nur eine Option, sondern hier ein Imperativ, jeder jeden gegenseitig damit zu ermutigen. Und ich glaube, da sind wir nämlich alle sozusagen auch in der Verantwortung, selbst ausgerichtet zu sein auf dieses Ziel, diese Hoffnung wirklich im Herzen zu tragen und nicht nur bei uns zu behalten sozusagen und zu sagen, wie schön, dass ich diese Hoffnung und diese Gewissheit habe, sondern hier in der Gemeinde unter den Gläubigen zu sagen, ich möchte dich wirklich unterstützen, ich möchte wirklich da sein, ich halte es mit dir aus und ich weise auch auf diese Hoffnung hin und ich begleite dich im Gebet und mit allem, was dazugehört. Ich mache dir Essen, ich bin da. Wenn jemand das von euch kann und wenn ihr dafür keine Berührungsängste habt, dann glaube ich, ist es eines der schönsten Dinge, die man erfahren darf. Und so möchte ich uns wirklich heute Morgen damit ermutigen. Unsere Hoffnung ist nicht vage, sondern historisch fundiert. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und wir werden genauso auferstehen. Nicht wie Lazarus, der irgendwann wieder mal sterben wird, sondern wir werden auferstehen in Ewigkeit, wo kein Leid mehr sein wird. Wann hast du jemand zuletzt mit dieser Gewissheit getröstet? Ich glaube, wir könnten es öfter tun. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir diese Hoffnung ganz fest in unserem Herzen tragen. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Ja, Jesus, wenn wir jetzt auf die Passionszeit zugehen, dann erinnern wir uns an das schrecklichste und schönste Ereignis und möchte dir so Danke sagen, Jesus, dass du gehorsam warst, dass du in den Tod gegangen bist, um unsere Schuld zu tragen. Und du empfindest und hast alles empfunden, was wir in unserem Leben auch empfinden. Du kannst nachempfinden, wenn wir trauern, du kennst unsere Sorgen und dafür danke ich dir, dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Und du machst uns auch fähig, das mit auszuhalten und andere Menschen auch in ihrer Trauer auch gut zu begleiten und zur Seite zu stehen. Jesus, ich danke dir so, dass wir diese Hoffnung in uns tragen, dass ein Leben hier auf der Erde nicht genug ist, sondern dass wir eine feste Zuversicht haben, dass es nicht nur irgendwie weitergehen wird, sondern einfach wunderschön weitergehen wird. Jesus, danke dafür, dass wir deswegen auch mutig sein können, unserem Leben davon zu berichten, zu bezeugen, dass trotz vielleicht manchen Schwächen, die wir in unserem Körper, in unserer Seele, im Geist spüren, dass wir anderen Menschen davon weitererzählen dürfen, wie schön es ist, jemandem das Leben anzuvertrauen, der uns eine wunderbare Ewigkeit verspricht, eine wunderbare Zukunft verspricht. Und darum bete ich, Jesus, dass wir in dieser Zeit, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir Menschen sehen, die in Leid sind, die vielleicht aber auch uns trösten, dass wir wirklich von innen heraus mit dieser Hoffnung anderen begegnen, anderen Hoffnung geben, andere trösten. Danke, dass du uns da nicht allein lässt, sondern dass dein Geist in uns ist, der uns auch fähig macht, das in einer guten und angebrachten Weise zu tun. Amen.